Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde.
Wir haben anlässlich des Baumes des Jahres uns vorgenommen, dass wir uns heute mal mit der Birke bzw. mit den Birken beschäftigen. Ne, das ist ja. Da geht es ja nicht nur um eine Art, sondern gibt es um mehrere Arten. Welche Birke ist jetzt noch gleich Baum des Jahres, Feuer?
Das ist diesmal jetzt die Moorbirke. Vor einigen Jahren, so um 1990 herum, war auch schon mal das Jahr der Sandbirke. Aber jetzt eigentlich ist es der Moorbirke. Bloß, das hat man auch damals ja schon erkannt und ich würde das immer noch so sehen. Die Pilze können das, glaube ich, nicht so gut unterscheiden, was wir so zwischen den Birken unterscheiden.
Okay, also den Pilzen ist es eigentlich relativ latte, ob sie jetzt eine Sand- oder eine Moorbirke vor sich hau haben. Hauptsache Gattung Betula. Es ist aber trotzdem so, dass es eine riesige Menge an Pilzen gibt, die mit der Birke vergesellschaftet sind auf die eine oder andere Weise. Und ich habe mir hier eine Liste aufgeschrieben, alter Schwede, die ist echt ganz schön lang und dabei sind eine ganze Menge Vertreter dabei, die wirklich spezifisch nur mit Arten der Gattung Betula eine Beziehung eingehen, ne?
Ja, das ist schon was Besonderes eigentlich, diese enge Beziehung an diese eine Gattung. Da finde ich schon relativ interessant. Aber ich will noch einmal ganz kurz auf die Birke zurückkommen, weil wir haben ja jetzt schon zwei verraten. Also die Pendula, das ist die, die am häufigsten eigentlich ist. Das ist die Sandbirke oder auch Henge oder teilweise auch Warzenbirke genannt. Und dann gibt es ja die Betula pubescens, die Moorbirke. Vom Aussehen der Bäume kann man manchmal schon erraten, um was es sich da handelt, denn bei den Hängebirken, da machen die ihrem Namen alle Ehre und lassen eben die viele Zweige ziemlich tief runterhängen, die älteren Birken. Und bei der Moorbirke, da sind das mehr so struppige Äste. Aber ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, in ganz besonderen Bereichen, da haben wir nämlich auch noch eigentlich zwei weitere Birken. Das ist einmal die Strauchbirke und die Zwergbirke. Das sind Gehölze, keine Frage. Das sind eigentlich auch Baumarten, allerdings werden die nur sehr klein. Und ich kann mich da an eine Wanderung erinnern mit meiner Frau in Norwegen, wo wir da durch einen Wald von denen gegangen sind. Also das geht dann einem bis zum Knie sozusagen, diese Birken. Aber die stehen da wirklich sehr dicht an dicht. Und bei uns findet man die halt in moorigen Standorten oder vielleicht dann auch mal im alpinen Bereich, wenn man da irgendwo wandern geht, da kann man dann auch auf diese Arten noch treffen. Also das noch ein kleiner Hinweis neben den Pilzen.
Das wäre dann Betula nana, oder? Die Zwergbirke oder sowas.
Betula nana und Humulis. Also Nana ist die
Ah.
Zwergbirke und Humulis ist die Strauchbirke. Genau.
Ah, okay. Aber auch hier gleiches Spielchen mit den Pilzen, oder? Also nicht groß zu unterscheiden.
Nee, da sind die Unterschiede relativ gering, wobei ich mich, wenn ich dunkel erinnere, wenn man bei Breitenbach und Krenzlin, das sind ja die beiden großen Schweizer Pilzforscher, nachguckt, da werden bei einigen Arten dann doch Hinweise gegeben, dass sie im Wesentlichen eben mit diesen kleinen Birkenarten vergesellschaftet sind. Das sind halt dann speziell Pilzarten, die Hochlagen gut vertragen. Ich weiß nicht, ob es da genug Forschung gibt. Wahrscheinlich können die auch mit anderen Birken, aber die sind halt speziell für diese Hochlagen gut geeignet und da kommen halt hauptsächlich dann, also da diese Grenzkampfstandorte und da kommen die beiden Arten halt dann ein bisschen häufiger vor und mit denen sind die dann wahrscheinlich öfter mal beobachtet worden. Ob sie die anderen Birken wirklich nicht mögen, weiß ich nicht, also kann ich jetzt nichts zu sagen.
Okay, ja, immer schwer zu trennen, ne? Also gerade solche Extremstandorte dann von den vom Bauartenfaktor, also das haben wir ja bei vielen Fragen, dass wir gewisse Faktoren nicht voneinander trennen können in einem natürlichen System. Also bevor wir so mal zu den Birkenspezialisten kommen, geht das nur mir so oder ist der Fliegenpilz Amanita muscaria tatsächlich einer, der die Birke ganz besonders gerne mag?
Doch, das glaube ich schon. Also, ich würde jetzt nicht sagen, er kommt nur bei der Birke vor, aber er hat schon eine ziemliche Vorliebe für die Birke. Also dort, wo die Birke in Beständen mit drinne ist, zum Beispiel bei der Fichte, ist die oft gerne mit dabei oder so. Oder ich kenne auch ein paar Einzelbirken, die an einem Weg vorkommen und da findet man dann auch immer mal wieder zur rechten Zeit im Herbst dann den Fliegenpilz. Also ich glaube schon, dass der die Birken sehr, sehr mag.
Ja, das ist natürlich ein Mykorrhiza-Partner, ne? Also ein symbiotischer Pilz. Und dann muss ich jetzt gleich eine Frage stellen, über die ich wirklich gestolpert bin, als ich so ein bisschen im Internet ge gegraben habe. Ich bin über den Birkensteinpilz Boletus betulinus gestolpert und ich komme natürlich auf den, weil man ja sagt, Steinpilze und Fliegenpilze und so weiter, ne? Wenn man Fliegenpilze sieht, soll man sich immer nach Steinpilzen umgucken. Und Boletus betulinus ist mir echt noch nie untergekommen. Gibt es den wirklich? Ist das eine gute Art? Oder ist das einfach ein, keine Ahnung, Sommersteinpilz, der halt eben auch mal mit der Birke eine Symbiose eingeht?
Oh, da muss ich aufpassen. Also der ist mir noch nicht untergekommen. Den habe ich noch nie getroffen. Vielleicht beim nächsten Waldspaziergang achte ich mal mehr drauf. Aber nee, da kann ich jetzt leider auch nichts zu sagen. Also es ist bekannt, dass es mehrere Steinpilzarten gibt, aber diese spezifische Art kenne ich jetzt leider auch nicht.
Okay, aber möglich ist es, oder? Also, wenn es mehrere, viele, also einige Steinpilzarten gibt, dann ist es jetzt nicht so von der Hand zu weisen, dass es auch da eine gute Art gibt, ja? Also eine Art, die auch solide abzugrenzen ist.
Kann in beide Richtungen gehen. Also kann auch sein, dass die synonymisiert wird.
Okay, verstehe. Okay, auf der sicheren Seite sind wir dann aber hoffentlich bei der Birkenrotkappe, oder? Lexinum versipelle.
Das ist auf jeden Fall eine Art, die recht gut abzugrenzen ist. Und wie bei vielen Rotkappen ist es allerdings dann zwischen den Arten gar nicht so einfach, sondern da dann die Trennung geht dann wirklich am besten, wenn man schaut, welcher Wirt ist da. Ist es die Espe, Espenrotkappe, ist es die Eiche, Eichenrotkappe. Dann gibt es auch noch eine weitere Rotkappe, aber wenn ich dann die Birke auch noch dabei habe, dann ist das wohl ganz gut zu machen. Aber sonst sind die Unterschiede oft sehr, sehr gering bei diesen Rotkappen.
Okay. Für diejenigen, die jetzt nicht so die Superpilz-Spezialisten sind, kannst du mal kurz umreißen, was sind die Kennzeichen einer Rotkappe und also wie schaut die aus? Was macht die so besonders? Kann man die essen? Ist ja mal gleich die nächste Frage.
Ja, also Rotkappen sind sehr, sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere den Räuber-Hotzenplotz kennt. Da spielen in den Geschichten die Rotkappen auf jeden Fall immer eine ganz große Rolle. Ich weiß jetzt nicht genau, ob dort auch spezifiziert ist, welche Rotkappe es bei denen ist, also ob es die Birkenrotkappe ist. Was macht Rotkappen aus? Sie gehören erstmal zur Gruppe der Raustiel-Röhrlinge. Also das sind Röhrlinge, die von ihrem Stiel her gekennzeichnet sind. Also die haben meistens einen von der Tendenz, von der Grundfarbe weißen Stiel und auf dem sind dann meistens entweder ins Bräunliche gehend, vielleicht manchmal ins Rotbraune gehend oder ins Schwarze so Schüppchen unten am Stiel. Und die machen diesen Namen der Raustiel-Röhrlinge aus. Und dazu gehört eben die Birkenrotkappe auch. Und Rotkappe, gut, Rotkäppchen in Anführungsstrichen, also der Hut hat halt wirklich einen ins Rötliche gehenden, manchmal ein bisschen rotbraunen Farbton oder bei der Espenrotkappe ist es eher so ein bisschen ins Orange reingehende Farben. Und sie sind Speisepilze. Was ich so gelesen habe, was halt leicht passiert, wenn sie ein bisschen älter werden, ist, dass sie ein bisschen zäh werden und auch in der Küche machen sie jetzt nicht immer so die Freude, weil sie oft ein bisschen weich werden und so. Aber an sich ein guter Speisepilz, ja.
Okay.
Und was in dem Zusammenhang natürlich dann auf jeden Fall zu erwähnen ist bei der Birke, das sind dann die Birkenröhrlinge. Denn die gehören ja zur selben Gattung oder zumindest zum selben Gattungskomplex. Und im Unterschied eben zu den Rotkappen haben die eher so ins Bräunliche gehende Farben am Hut. Aber der Stiel eben, der ist dann schon wieder sehr, sehr ähnlich. Also auch wieder diese Schüppchen auf weißem Grund.
Okay, also es gibt eine ganze Reihe von weiteren Birkenpilzen. Dieser Lectinus scabrum, dieser gemeine Birkenpilz, der ist irgendwie, ist der gefühlt häufiger als die Rotkappe?
Also insgesamt muss man sagen, die Birkenpilze sind sicherlich in ihrer Gruppe häufiger als die Rotkappen. Also zumindest ist das für unsere Region aus meiner Sicht so anzusprechen. Was die Sache dann ein bisschen schwierig macht, ist, dass die Wissenschaft eine ganze Reihe von verschiedenen Birkenröhrlingen unterscheidet. Für den Pilzsammler ist das eigentlich egal. Also ich meine jetzt denjenigen, der das zum Essen einsammelt. Da gibt es welche, die im Anschnitt und beim Anfassen des Stiels relativ rasch verfärben, so mit verschiedenen blau- bis schwarz-grauen Tönen. Es gibt dann auch der klassische, der eher hell bleibt. Es gibt da blassere Formen, es gibt dunklere. Also da gibt es eine ganze Menge. Da können wir jetzt gar nicht alle Einzelheiten da aufführen von den Birkenröhrlingen, aber es sind alles Speisepilze und in ihrer Vielzahl sicherlich häufiger als die Rotkappen.
Okay, und da gibt es auch kein Risiko, irgendwie damit was zu verwechseln, wenn ich definitiv bei einer Birke bin. Und also ich meine, mal abgesehen davon, wenn wir jetzt in einem Mischbestand wären, ne, und da irgendwelche anderen Arten rumgeistern, aber wenn wir uns im Bereich Birkenpilze, also Röhrlinge an Birke, bewegen, dann kann man da eigentlich nichts Giftiges mit verwechseln, oder?
Rauchstielröhrlinge müssen wir halt haben, ne? Also man muss halt dieses Kennzeichen, diesen Stiel sich mal verinnerlichen, wie der ausschaut von denen, also wie diese kleinen Schüppchen eben farbigen ausschauen und dann eben die Kappen mit ihrer Farbe so in diesem Braunton oder eben Rotton bei den Rotkappen und dazu noch eben die Farben so ein bisschen so ins leicht gräuliche, cremegräuliche reingehende Farben der Röhren unten drunter halt.
Okay. Ja, schauen wir doch mal, was gibt es denn sonst noch so? Täublinge und Milchlinge sind ja immer ganz beliebt. Also bei den Täublingen und den Milchlingen gibt es ja ewig viel. Und ich habe auch schon gesehen, da gibt es auch welche, die spezifisch mit der Birke vergesellschaftet sind.
Ja, und da heißt ja auch einer Birkenreizker. Er gehört nicht zu den Reizkern in dem Sinne, dass er wie viele andere Fichten, Kiefernreizker oder so diese orange Milch abgeben, sondern er gehört auch zu den weißmilchenden Milchlingen sozusagen. Aber was halt ganz auffällig ist, ist übrigens kein Speisepilz. Also hier handelt es sich sogar um einen Giftpilz. Aber im Vergleich zu vielen anderen Milchlingen ist seine extrem zottiger Rand wirklich extrem auffällig. Und der Hut selber, der ist dann auch noch so konzentrisch ausgebildet. Also da gibt es so einen Farbwechsel zwischen eher rötlichen Ringen und weißen. Aber wirklich so richtig schön haarig, der Rand ganz, ganz auffällig und wirklich eng, eng an die Birke eben gebunden.
Okay, also so richtig gezonter Hut, oder?
Ja, genau.
Ah, okay. Ich habe jetzt noch gesehen, es gibt einen Russula betularum, wobei ich glaube, 123pilze.de gibt als Synonym Russula emetica var betularum an.
Ja, das sind die berühmten Speitäublinge. Da ist das auch immer so eine Frage, Ansichtssache der Einzelnen. Was ist jetzt wirklich eine gute Art in dem Sinne? Also vom äußeren Anschein her ist er von den anderen Speitäublingen praktisch kaum zu unterscheiden. Oftmals ein bisschen blasser in seinen Farben, eher kleinere Exemplare. Aber ansonsten dieser rote Hut im starken Kontrast zu dem extrem weißen, sage ich jetzt mal, Stiel und den Lamellen und halt extrem scharf, also was eben diese Speichtäublinge ausmacht.
Okay, also hier stehen wir wieder vor der Frage, ist Russula emetica ein Generalist, der einfach mit diversen Baumarten eine Beziehung eingeht, oder gibt es tatsächlich pro Baumart einen Speithäuptling, der spezifisch ist? Interessante Fragen. Welcher mir jetzt noch einfällt, ist Russula ex albicans, den habe ich selber mal gefunden, und zwar an der Turm auf dem Campus. Der heißt ausblassender Birkentäubling oder verblassender Täubling, ist also so einer, der, ich glaube auch, also weißer Stiel, weiße Lamellen und dann so rosa ausblassenden Hut, ja. Und der war wirklich, also bei dieser Birkengruppe, die da bei uns am Campus wächst, regelmäßig zu finden.
Ja, es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Täublinge, die offensichtlich eine Vorliebe haben. Und es gibt da zum Beispiel einen, der viel kleinerer Täubling ist, der heißt der zarte Birkentäubling und wächst eben auch gern an grasigen Stellen auf sauren Böden unter der Birke.
Ja, bei den Milchlingen, da habe ich mir noch aufgeschrieben, Lactarius glutiusmus. Großer Gott, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und die alten Römer rotieren jetzt nicht in ihren Gräbern. Und zwar ist das der Kokosflockenmilchling. Und oh mein Gott, ich meine, der soll genauso riechen, wie er klingt, ja?
Ja, tut er wirklich. So
Abgefahren.
wie man Kokos, wenn man das in der Weihnachtsküche oder so verarbeitet oder sonst irgendwie in der Küche, vielleicht in der chinesischen Küche oder was man gerne mit Kokos alles machen kann. Und genau dieser Geruch ist es. Allerdings, meines Wissens, nichts für die Küche. Der Kokosflockenmilchling, da sollte man lieber, glaube ich, die Finger davon lassen.
Okay, findet man den regelmäßig?
Nee, ich finde den immer nur vereinzelt, also eher sehr selten. Und man muss ja erstmal drauf kommen, dass so ein relativ blasser, so einen interessanten Geruch haben kann. Also das ist ja dann auch immer noch die andere Frage, wer riecht das schon und wer beachtet solche eher unauffälligen Pilzchen vom Auge her? Also
Ja.
der ist ziemlich blass und deswegen, ja, er mag es wohl besonders feucht, also den
Ah.
findet man jetzt weniger auf dem trockenen Campus.
Okay, verstehe. Gut, aber das heißt, für liebe Leute, falls ihr demnächst mal einen unauffälligen, unscheinbaren Pilz an der feuchten Stelle unter einer Birke seht, dann haltet mal die Nase dran. Vielleicht ist das ein olfaktorisches Wunderwerk und dann freut man sich allein schon über den Geruch.
Jetzt habe ich noch einen Pilz, den ich mal in einem meiner allerersten Pilzkurse erlebt habe, unter den Lamellenpilzen, der geschmückte Gürtelfuß. Er gehört in den großen Komplex der Schleierlinge und das sind halt sehr, sehr schöne, kräftige Farben, die diesen Pilz ausmachen und der hat so wirklich einen rund um den Stiel so einen Gürtel, wie er ja im Namen drinne steht. Steckt, der aus winzig kleinen Fasern besteht und da so richtig mit schönen Orangetönen aufwartet. Also ganz, ganz farbenfrohes Pilzchen. Aber nichts zum Essen, sondern das ist was zum Anschauen.
Na, ich glaube, die meisten Kortinarien, oder, sind vor allem was fürs Auge.
Ja, hauptsächlich, genau.
Okay, ich habe mir jetzt hier noch zwei aufgeschrieben, die die Birke schon im Namen haben, also den Birkengürtelfuß, Cortinarius bivellus, und den Birkenwasserkopf. Und da breche ich mir jetzt wieder die Zunge. Cortinarius subballaus. Oh Gott, und jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Ballaustinus vielleicht? Zimtblättriger Birkenwasserkopf, kennst du den?
Nein, da bin ich nicht so bewandert bei diesen vielen, vielen Schleierlingen. Da muss
Ah.
ich noch viel dazulernen.
Okay. Ja, die Pilzlerei ist lebenslanges Lernen. Also auf alle Fälle, es gibt sie. Ich habe sie im Internet in der Liste gefunden. Muss man echt mal drauf achten, was da so an Quaternarien unter den Birken unterwegs ist. So, was haben wir denn noch für Gruppen? Also Ritterlinge und Schnecklinge hätte ich jetzt hier noch auf der Liste.
Aber da kenne ich keine spezifischen Arten, muss ich gestehen. Sicherlich ist da einiges zu finden, aber keine, die mir so direkt bekannt sind, muss ich leider passen.
Okay, also ich habe mir aufgeschrieben, Hygrophorus hedrichii, der Birkenschneckling, kenne ich auch nicht persönlich, und Tricholoma stiparophyllum, der weiße Birkenritterling. Wie gesagt, kenne ich beide nicht persönlich, aber die stehen auf alle Fälle auch auf der Liste der birkenspezifischen Mykorrhiza-Partner. Okay, hast du bei den Mykorrhiza-Pilzen noch was auf der Liste? Weil dann würde ich sonst zu den Totholzbesiedlern weitergehen.
Nee, bin ich auch durch jetzt im Augenblick, genau.
Okay. Okay, bei den Totholzbesiedlern, wonach ich und du mit Sicherheit auch immer als allererstes Ausschau halte, das ist der Birkenporling natürlich, wenn man irgendwo tote Birken oder umgestürzte Birken sieht. Man sucht, das Auge sucht immer sofort nach diesem Birkenporling. Was hat es denn mit diesem Birkenporling auf sich, dass man da irgendwie immer nachguckt?
Naja, das ist schon was ganz Besonderes unter den Totholzpilzen, dass es da wieder einen gibt, der relativ spezifisch zu sein scheint. Also es gibt verschiedene Einträge in Foren, wo ich schon geguckt habe, wo viel darüber diskutiert wird. Findet mal jemand einen Birkenporling an einer anderen Gattung als der Birke? Also sei extrem eng damit zusammenhängend. Und dann finde ich, dass diese Form natürlich von diesem Birkenporling auch noch was ganz Besonderes ist. Also das ist setzt sich so sehr ab von vielen anderen Porlingen, nämlich dieser Umstand vor allem, dass der ja nur aus einem kleinen Punkt herauskommt. Und wenn er ganz jung herauskommt, dann sieht das aus wie ein kleiner Tischtennisball, richtig so diese weiß-cremefarbene Farbe, die Größe vom Tischtennisball, nur eben, dass es wirklich mal ein Fruchtkörper von einem Pilz wird. Und dann breitet der sich ja von dort aus und bekommt dann in der Regel so eine nierenförmige Form und kann dann natürlich viel größer werden als seine Ansatzstelle. Also ich schätze mal so ungefähr das Zehnfache erreichen von seiner Ansatzstelle. Und er ist halt ein einjähriger Pilz und im normalen Zustand auch relativ weich. Ja, wie kann man das vergleichen? Wie so ein kleiner Gummiball oder sowas fühlt er sich so ungefähr an. Also da ist nichts Hartes oder so ausgebildet, wie man das von dauerhaften Porlingen vielleicht sonst kennt. Also, sondern eher so ein bisschen nachgebend, aber gleich wieder sich auch wieder ausdehnende Form. Und dann auf der Oberseite bekommt er dann später im Alter so ein bisschen so eine braun-graue, leichte Färbung. Aber diese Hutdeckschicht in Anführungsstrichen, die reißt dann oft auch so ganz typisch auf. Und das finde ich auch noch sehr charakteristisch für diesen Pilz.
Hat so eine korkige Konsistenz, sehr leicht, also fast so leicht wie Styropor fast, oder?
Ja.
Macht eine Braunfäule und ist ein Heilpilz, also ein Medizinalpilz, der schon sehr, sehr lang bekannt ist. Und er ist einer der Pilze, die der Ötzi bei sich gehabt hat, als man ihn gefunden hat.
Genau, wahrscheinlich blutstillende Wirkung, aber ganz sicher wissen wir es natürlich nicht. Die ist nachgewiesen auf jeden Fall und das wussten die damals wahrscheinlich auch schon, dass das ganz gut geht.
Ja, das ist ganz erstaunlich. Ich habe gelesen, dass auch das Holz, das der Birkenpolling zersetzt hat, früher pulverisiert wurde und in der Schweiz in der Uhrenindustrie als Politur verwendet wurde. Das habe ich aus einem Artikel, der anlässlich des Baum des Jahres im Jahr 2000 erschienen ist. Setzen wir natürlich auch in die Shownotes. Und der Zundnerschwamm ist ja auch einer, der gerne an der Birke vorkommt. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie wir den Zundnerschwamm für diejenigen, die es nicht wissen, wie man den Zunderschwamm jetzt auf den ersten Blick unterscheiden kann vom Birkenporling?
Ja, ein mehrjähriger Pilz, ein harter Pilz, ein fester Pilz, konsolenförmig über seine ganze Breite angewachsen, eher mit überall grauen Farben. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Merkmale, um ihn zu unterscheiden. Also er wird auch in der Regel an der Ansatzstelle höher und dann zum äußeren Rand flacher, während der Birkenporling selber eher so eine konvexe Form oben auf dem Hut hat. Also dünn am Ansatz, dann einen dickeren Bereich und zum Rand hin wieder ungefähr die Dicke von dem Ansatz, so in der Konsistenz.
Also vom Habitus im Grunde fast nicht zu verwechseln.
Nein, nein, die kann man ganz gut erkennen. Genau.
Okay. Da wir schon beim Thema Heilpilze sind, habe ich hier jetzt den Inonotus obliquus, den schiefen Schillerporling oder auch Chaggerpilz auf der Liste. Dieses Thema Heilpilze ist ja schwer in Mode aktuell. Ist dir dieser Pilz schon mal untergekommen?
Ja, habe ich auch schon beobachten dürfen. Allerdings nicht die Hauptfruchtform. Also die habe ich jetzt da nicht, vielleicht hätte ich da genauer suchen müssen, habe ich nicht gefunden. Das Besondere ist ja, dass der so ein Gewebe ausbildet, das an eine Wucherung von Bäumen zunächst mal erinnert. Also was jetzt kein echter Fruchtkörper eigentlich so in der Form ist, weil Conidien, also vegetative Sporen werden da auch nicht gebildet, sondern also aus der Birke heraus so ein schwarzes Knäuel sieht fast ein bisschen kohlenartig aus und hat auch so ein bisschen außen diese Struktur. Aber wenn man es dann durchschneidet, dann stellt man fest, tatsächlich, hier handelt es sich um pilzliches Gewebe. Und in der Form habe ich das schon also selber beobachten können. Das war ein Birkenwald in der Oberpfalz, der entlang von so kleineren Bachauen gewachsen ist und da ist er an einer Birke eben zu beobachten gewesen. Aber ich habe nicht nachgeguckt, die Hauptfruchtform, Schillerporling, das sind ja eher so bräunliche Fruchtkörper, die auch einjährig sind und das Besondere bei dem ist ja, dass der sich erstmal unter der Rinde der Birke entwickelt. und dann die Rinde zum Aufplatzen bringt, wenn er praktisch seine volle Form entfaltet hat. Und als Schillerporling ist er ja nicht so lange lebensfähig. Also der geht dann ja auch bald wieder, ja, hinüber oder wird zerfressen.
Ja, also der Heilpilz wird tatsächlich gegen Krebs anscheinend eingesetzt. Es gibt, soweit ich das gelesen habe, noch keine klinischen Studien, aber man ist wohl relativ sicher, dass er was macht. Allerdings nicht in der Hauptfruchtform, ja, also in der sexuellen Fruchtform, sondern tatsächlich diese schwarze wucherungsähnliche Gebilde, ja, also das scheint tatsächlich das zu sein, was man in der Alternativmedizin dann gegen Krebs einsetzt. Biologische Funktion dieses Gebildes, ganz schwierig, oder? Zu urteilen.
Ist mir nichts unterbekommen, dass man das wirklich analysiert hätte bisher. Also.
Okay, ja, eine weitere spannende Frage aus dem Pilzreich. Es gibt natürlich auch einen Feuerschwamm an der Birke. Ne? Gibt es den häufiger?
Ich habe noch nicht gesehen.
Okay. Felinus levigatus, beziehungsweise Synonym ist Felinus lundellii. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber Feuerschwämme gibt es ja eine ganze Menge und die sind teilweise erstaunlich wirtsspezifisch, oder?
Ja, doch, das kann man sagen. Also die sind auch Spezialisten für ihre jeweiligen Gattungen der Bäume oder so. Oder nur wenige Gruppen, die darüber hinausgehen, sozusagen.
Was ich ja schon gelegentlich gesehen habe, ist der Zinnoberschwamm, Pycnoporus cinnabarinus. Ist der tatsächlich so eng an die Birke gebunden? Oder ich meine, ich hätte ihn auch schon mal auf einem Buchenast gesehen.
Ja, der geht schon weiter. Also der nimmt eine ganze Reihe von Laubhölzern wahr. Allerdings, Birke scheint ihm sehr gut zu schmecken, sage ich jetzt mal so. Also ich habe ihn auch schon öfter an Birken entdeckt. Er ist halt eine Art, die sich vor allem dann durchsetzt, wenn es lichte Strukturen sind. Und da hat er dann wieder was mit der Birke gemeinsam. Das ist ja auch ein Pionierbaum. Der mag es gerne auch mal dort, wo die anderen Bäume sich nicht so durchsetzen können, wo es hell, wo es Platz ist, wo vielleicht auch Boden ist. Und insofern gibt es da eine gewisse Konstellation zwischen diesen beiden Arten, also von Wirt und dem Pilz.
Hast du noch weitere Totholzbesiedler, die spezifisch für die Birke sind, auf der Liste?
Spezifisch kann ich jetzt nicht sagen, aber was man durchaus häufiger natürlich auch findet, das sind Schichtpilze, also der striegelige Schichtpilz Sterium hirsutum, der kommt regelmäßig vor. Und was wir auch einiges finden können, das sind Kohlenbeeren. Und auf der Birke findet man häufiger auch die sogenannte vielgestaltige Kohlenbeere, also diese kleinen schwarzen, oftmals nur wenige Zentimeter ausgedehnten Sammelfruchtkörper, die, wenn man sie so mit den Fing zwischen die Fingernägel nimmt, so typisch kohlenförmige knacken und in denen halt ganz viele kleine Einzelfruchtkörper sind, deswegen auch eben der Name Kohlenbeere. Und dann, was auch noch relativ häufig vorkommt, ist die rötende Tramete, Dedaleopsis confragosa, also die findet man auch durchaus häufiger an Birken. Und was mir da noch einfällt, ist ein Pilz gerade, der Birkenblättling. Das ist ja eigentlich auch ein Porling, ein holzzersetzender Porling. Allerdings, wie der Name ja schon verrät, Blättling, der hat in der Regel seine Poren extrem verlängert, sodass sie fast wie Lamellen ausschauen, die Strukturen da unten drunter. Allerdings muss ich sagen, dass ich ihn nur sehr selten bisher in der Birke gefunden habe. Und das ist auch oft so eben, was man da findet, obwohl sie so unterschiedlich sind. So ein, viele Pilze haben gemeinsames Vorkommen zwischen Birke und Buche. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil das zwei Baumgattungen sind, die relativ, ja, wenig verwandt zunächst mal sind von ihrer Entwicklung, aber eine große Übereinstimmung eigentlich haben mit Pilzen, die da vorkommen, also wie zum Beispiel der Zinnoberschwamm, viele Kohlenbeeren, diese Schichtpilze, der Zunderschwamm auf jeden Fall. Und ja, finde ich eigentlich ganz spannend, diesen Zusammenhang.
Definitiv. Kommen wir mal last but not least zu den Schaderregern, die es da gibt. Und da gibt es tatsächlich, und das ist ja eine meiner liebsten Pilzgruppen, einen Rostpilz, ja, und zwar den Birkenrost, der einen Wirtswechsel mit der Lärche macht, und zwar Melampsoridium betulinum. Wie schaut denn das aus und sieht man das häufiger?
Ja, wenn man mal Birken anschaut, dann findet man diese Flecken, also auf den Blättern, mit so orangen Farben relativ regelmäßig. Allerdings muss man sagen, unsere Birken haben sich an diese Pilze eigentlich angepasst. Das heißt, die tauchen immer mal wieder auf. Aber ältere Birken oder so machen da keinen großen Schaden oder kommen zumindest durch den dauernden Austrieb von neuen Blättern damit eigentlich zurecht. Also kann man jetzt nicht sagen, dass es ein großer Schädling ist. Klar, wenn es ganz kleine Bäume sind, die da erwischt werden, die kann es dann schon mal zurückschlagen. Aber ansonsten ist das nicht so tragisch für die Birke.
Ja, ansonsten habe ich noch zwei Pilze auf der Liste, die Hexenbesen verursachen, also solche im Prinzip solche struppigen Astwucherungen, ja, an den Zweigen. Und zwar sind das Taphrina betulina und Turgida, die jeweils anscheinend tatsächlich einen Unterschied machen zwischen Sand- und Moorbirke. Das fand ich ganz interessant.
Zumindest ist es so beschrieben. Ich kenne da keine genaueren Untersuchungen. Also vom Aussehen sieht es halt bei beiden mehr oder weniger gleich aus. Das Besondere ist ja bei diesen Pilzen, dass es sich um Schlauchpilze handelt in einer sehr ursprünglichen Form. Also die praktisch mit ihrer Schläuche direkt auf dem Wirtsgewebe ausbilden. Also gar keine Schutzhülle oder irgendwie was darum haben. Und eben dazu führen, dass der Baum zu diesen Wucherungen führt, also Äste ausbildet in einer völlig, sagen wir mal, für uns unstrukturierten Weise und dann bilden sich eben so mehr oder weniger rundlich dann erscheinende, manchmal fast so ein bisschen auch an Nester erinnernde Strukturen von vielen kleinen dünnen Ästen aus.
Ja, immer ganz spannend bei einer Mikrohabitatkartierung, wenn man da meint, man hat ein Nest gesehen und macht einen Strich auf der Liste und schaut genauer hin und dann ist es aber doch irgendwie ein Hexenbesen gewesen. Okay, dann gibt es noch so ein paar Blattbräuneerreger, Mazzonina zum Beispiel. Und ich habe noch Myxosporium devastans aufgeschrieben. Das verursacht ein Triebsterben an jungen Birken insbesondere. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Birke eigentlich, was pilzliche Erkrankungen angeht, relativ robust ist, oder?
Ja, also nichtsdestotrotz muss man halt doch sagen, die Birke wird halt gar nicht so alt und das hängt dann auch wieder wahrscheinlich doch durchaus mit dem Empfindlichkeit gegenüber Pilzen zusammen. Also diese Blattpilze und so, die machen meistens keinen großen Schaden und auch die Triebschädlinge, die es da gibt, es kommt auch die Grauschimmelfäule zum Beispiel vor an den Birkentrieben, das ist nicht so entscheidend, aber was man halt feststellen muss, ist, dass das Birkenholz selber eigentlich relativ schutzlos ist, in Anführungsstrichen. Also wenn die Pilze es mal geschafft haben, über Astverletzungen, Astabbrüche, die ja ganz natürlich im Leben eines Baumes auftreten, oder kleine Schäden durch einen Baum, der dagegen gefallen ist oder so, da Pilze eindringen, dann kann die Birke so gut wie überhaupt nicht abwehren. Das ist halt zum Beispiel bei anderen Baumarten, die viele, viele Jahre alt werden, wie die Eichen halt mit ihren Gerbstoffen ganz, ganz anders. Die Birke schottet da überhaupt nicht ab. Und gerade da dieser Braunfäulerreger, der Birkenporling, wenn der da mal drinne ist, dann sieht's schlecht aus. Und auch beim Zunderschwamm, ähnlich wie bei der Buche, die brechen dann leicht. Und insofern machen die Pilze den Birken dann für ein langes Leben schon das Leben schwer. Aber das ist ja nicht die Strategie der Birke. Die Birke ist Pionierbaumart. Also die ist für die ersten Jahre im Waldsinne betrachtet, also mal 100 Jahre oder so, eine ideale Baumart und nach kommen ja dann normalerweise oftmals andere Baumarten als Beimischung dazu. Aber wenn dann mal wieder eine Lücke entsteht, ist die Birke sofort wieder dabei.
Ja, also die Birke ist definitiv ein absoluter Pionier unter unseren Baumarten und oft ein Wegbereiter und macht den Weg frei für die Klimaxbaumarten, die sogenannten, also die Buche und die Eiche und die Fichte und so weiter. Insofern, ja, sind die Pilze eigentlich nur Teil dieses Systems und machen genau das, was sie sollen. Haben wir sonst noch Schaderreger auf der Liste?
Ich bin eigentlich mit meinen im Wesentlichen durch. Ah, doch, einen kleinen Pilz habe ich noch. Entschuldigung. Aber den muss ich jetzt doch noch erwähnen. Und zwar der sogenannte Erdwarzenpilz. Und das ist ein ganz interessanter Pilz, weil der nämlich auf der einen Seite so eine Art Mykorrhiza bildet, aber auf der anderen Seite dieses arme Pilzchen nie in der Lage war, eigene Stiele zu bilden, sondern immer irgendwas, was da war, genutzt hat, um dran hochzuwachsen. Und da gibt es eben auch den Fall, dass es auch mal ein Birkensämling oder vielleicht eine kleine einjährige Birke sein kann, an der er hochwächst, bildet dann seinen Hut rund um diesen Birkenstämmchen und kann die arme Birke dann auch noch sozusagen strangulieren und die verstirbt dann. Ist sicherlich sehr, sehr selten, aber der Erdwarzenpilz ist oftmals so einer der allerersten Pioniere auch. Also mag es gerne so mit sandigen Böden und so und deswegen kommt er sicherlich im Birkenwald immer mal wieder vor. Da, wo er frisch und jung ist, hilft der Birke auf der einen Seite, aber kann eben auch diese unangenehme Eigenschaft in wahrscheinlich ganz extrem seltenen Fällen auch mal erlangen und da zum Schaden führen.
Ja, den habe ich tatsächlich selber auch schon gesehen. Also ein ganz, ganz kurioser Pilz ist das.
Jo. Kommt ja auch durchaus häufig vor. Allerdings er ist so unscheinbar, dass man ihn oft übersieht. Also man muss da wirklich genau hingucken, um ihn zu sehen. Mit seinen kleinen, winzigen Stacheln auf der Unterseite oder Warzen und eben diesen braun-schwarzen Tönen auf der Oberseite, ist jetzt nicht jedermanns Sache und fürs Essen auch gar nicht geeignet, weil er viel zu zäh wäre.
Ja, ist auch optisch nicht so kulinarisch ansprechend. Aber gut. Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge und ja, frohes Pilz sammeln euch allen. Servus.
Genau. Ciao.